Radikrader und Verwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3. Die Zeugin. Der Ablauf von Gudruns Ausreise war so, wie er von Carlo Göring zuvor geplant worden war. Sie flog im Winter 1984 als Delegationsmitglied der Olympiamannschaft der DDR nach Belgrad und von dort weiter in die Schweiz. Ihr Pass und ihr Visum waren gültig und hielten jeder Kontrolle stand. Kaum, dass sie mit Carlo in Zürich gelandet war, forderte ihren DDR-Pass zurück und folgte ihr zu ihrem ersten Gang in die Bank. Er bekam, wie vereinbart, 1 Million Schweizer Franken. Das Geld abzuheben war relativ einfach. Gudrun ging zu einer Filiale der Credit Suisse, nannte die Nummer des Kontos, wies sich mit ihrem Pass als Gudrun Hochberger aus und hatte uneingeschränkten Zugang zu ihren Reichtümern. Nach der Geldübergabe nahm sie den Zug nach Lugano, um ihr Anwesen in Morcote aufzusuchen. Zunächst war sie überrascht, dass das Haus von Mehringer, den Anwalt und Vermögensberater ihres Großvaters, bewohnt war. Als sie ihn sah, wirkte er alt und senil. Eine dürre, graue, klapprige, in einem Rollstuhl sitzende Gestalt. Sie führten ein kurzes, aber eindeutiges Gespräch, in dem ihr klar signalisiert wurde, dass er Anspruch erhob, weiter dort wohnen zu können. Mehringer wies Gudrun auf sein fortgeschrittenes Alter hin und rechtfertigte seinen Bleibeanspruch auch damit, dass er angeblich zur Mehrung des Bodschen Vermögens in ihrer Abwesenheit beigetragen hatte. Zum Abschluss der Unterhaltung drohte er ihr latent, dass er zwar seiner anwaltlichen Schweigepflicht unterliege, ihm aber immer die Möglichkeit verbleiben würde, Gudrun zu jeder Zeit den Behörden zu melden. Diese Aussage reichte Gudrun, das Haus in Morcote ab diesem Zeitpunkt besser zu meiden. Sie hatte genügend Geld zur Verfügung, um sich eine andere Bleibe zu suchen. Folglich mietete sie sich eine Wohnung in der Zürcher Innenstadt. Um keine Fragen zu provozieren, zahlte sie jeden Monat pünktlich in bar. Am Anfang hatte Gudrun ihr neues Leben in Freiheit genossen. Sie war reich und konnte sich endlich wieder alles kaufen, was ihr gefiel. Andererseits war sie nicht mehr das Partygirl der späten 60er Jahre. Sie war inzwischen eine Frau, die rasant auf die 40 zumanövrierte. Sie hatte keine Familie, keine Arbeit, keine Freunde und hielt sich illegal in der Schweiz auf, ständig in Angst, entdeckt zu werden. So hatte sie sich ihr Leben in Freiheit nicht vorgestellt. Und dann war da noch Carlo Göring. Alle 2 Monate forderte er sein Geld. Als sie nach knapp 2 Jahren die vereinbarten 10 Millionen abbezahlt hatte, teilte er ihr mit, dass weitere Zahlungen notwendig seien. Ihr Protest, dass dies gegen die Abmachungen sei, prallte an ihm ab. Ich weiß, dass du noch reichlich Reserven hast. Und du weißt, was passiert, wenn du nicht kooperierst, hatte er ihr mit einem zynischen Lächeln mitgeteilt. Gudrun haderte mit ihrem neuen Leben in Abhängigkeit und unter Fremdbestimmung. So ging es nicht weiter. Sie musste eine Lösung finden. Gudrun brauchte unabhängig von Göring eine neue Identität, die die Flucht an einem Ort ermöglichte, an dem sie in Sicherheit leben konnte, ohne dauerhaft ausgenutzt zu werden. Die einzige Person, die sie um Hilfe fragen konnte, war Mehringer. Er kannte ebenfalls ihre Vergangenheit, hatte sie aber niemals erpresst. Zudem war er Anwalt und verfügte über die notwendigen Kontakte. Im Frühsommer 1986 rief sie ihn an, um ein Treffen in Zürich zu vereinbaren. Als er sie fragte, was der Hintergrund des Treffens sei, meinte sie lediglich, dass es um die Regelung gewisser finanzieller Dinge ging und sie daher seinen Rat benötigte. Gudrun reservierte in einem Restaurant in der Innenstadt Zürichs einen Tisch zum gemeinsamen Mittagessen mit Mehringer. Sie traf bereits 10 Minuten früher ein und bestellte sich ein Wasser. In dem Restaurant trafen sich am Samstagmittag mit Tüten und Taschen bepackte Damen der Zürcher Gesellschaft, die eine ausgiebige Einkaufstour durch die Bahnhofstraße hinter sich hatten. An allen Tischen wurde laut geschnattert. Das Ambiente des Restaurants war stilvoll klassisch, mit Kellnern in schwarzer Weste, weißen Tischdecken, Stoffservietten, Silberbesteck und Kristallgläsern. Um Punkt 13 Uhr kam Mehringer in seinem Rollstuhl in das Restaurant. Er wirkte alt und mitleiderregend. Als er mühsam auf ihren Tisch zurollte, half ihm ein aufmerksamer Kellner bei den letzten Metern. Gudrun stand auf und reichte ihm die Hand. Er erwiderte mürrisch einen Handschlag und fragte sie als Erste, ob er mit ihr Platz tauschen könne, da er gerne den Eingang in seinem Blickfeld hätte. Gudrun willigte ein und setzte sich auf die gegenüberliegende Seite des Tisches. »Wertes Fräulein Hochberger«, begann Mehringer die Unterhaltung. Gudrun wunderte sich, dass er sie immer noch mit Fräulein ansprach. »Wissen Sie, was es für einen alten Mann wie mich bedeutet, den weiten Weg vom Tessin nach Zürich auf sich zu nehmen?« »Oh, das tut mir leid, Herr Dr. Mehringer«, antwortete Gudrun, »aber ich dachte, Sie hätten etwas dagegen gehabt, wenn ich nach Morkote gekommen wäre.« »Da haben Sie nicht Unrecht. Dennoch hoffe ich, dass es die Strapaze wert war, hierher zu kommen.« Mehringer blickte auf den ordentlich gedeckten Tisch. Anschließend warf er mürrisch einen Rundumblick auf das Restaurant. »Eine Frage vorweg«, meinte er weiter. »Die Restaurantrechnung übernehmen Sie, oder? Und die Kosten der Zugfahrt erster Klasse ebenso.« Gudrun nickte etwas verwirrt. »Gut«, fuhr Mehringer fort, »dann gönne ich mir das Mittagsmenü und ein Gläschen Weißwein.« Er winkte heftig den Ober zu sich und gab seine Bestellung auf. Gudrun bestellte sich einen Salat. Als beide zu essen begannen, war Gudrun erstaunt, wie ausgeprägt der Appetit des kleineren, hageren Mannes vor ihr war. Er schaufelte gierig alles in sich hinein. Nach der Vorspeise begann Gudrun, ihr Anliegen zu äußern. »Herr Dr. Mehringer, bevor ich ins Detail gehe, möchte ich Sie um Ihre hundertprozentige Verschwiegenheit bitten. Ich kenne Sie seit vielen Jahren als zuverlässigen Anwalt und Vermögensverwalter meines verstorbenen Großvaters. Dennoch, mir ist es ein Anliegen, als streng vertraulich erachtet zu werden. Kann ich mich auf Ihre Diskretion verlassen?«
»Ich denke mal, dass Sie das können, Fräulein Hochberger. Sonst hätten Sie mich ja wohl kaum hierher bestellt«, antwortete Mehringer.
»Ich werde kein Wort von dem, was Sie mir sagen, nach außen tragen. Also, was kann ich für Sie tun?« Sie beugte sich dezent in seine Richtung. »Ich brauche eine neue Identität«, begann sie leise zu sprechen. »Man erpresst ein Vermögen von mir. Und dass ich nicht einfach mal so zur Polizei gehen kann, dürfte Ihnen doch bekannt sein.« Mehringer schwenkte sein Weinglas, steckte seine Nase in die Öffnung und roch an dem Inhalt. Dann schnüffelte er und gönnte sich schließlich einen Schluck. »Das heißt?« fragte er.
»Naja, Sie sind ein einflussreicher Mann mit besten Kontakten. Das waren Sie schon immer, auch damals, als Sie noch für meinen Großvater gearbeitet hatten. Ich brauche Dokumente, die mir eine Flucht ermöglichen, und ich dachte mir, dass Sie mir helfen könnten.«
Mehringer trank sein Weinglas aus. Er blickte an ihr vorbei und hob seine rechte Hand. Gudrun dachte, dass er dem Kellner winkte, um ein weiteres Glas Wein zu bestellen.
»Ja, wohin wollen Sie denn fliehen?« fragte er.
»Das weiß ich jetzt noch nicht«, antwortete Gudrun. Mehringer blickte erneut an ihr vorbei.
»Es geht mir doch nur darum, dass ich der Staatssicherheit der DDR entkomme. Die Kommunisten quetschen mich aus wie eine Zitrone und fordern immer mehr Geld«, sagte Gudrun.
Es störte sie jetzt, dass sie von Mehringer scheinbar nicht ernst genommen wurde. Als ob er ihre Gedanken lesen konnte, fixierte er sie mit seinen kleinen, dunklen Augen. Er lächelte sie schmallippig an und beugte sich nun ebenfalls nach vorne.
»Wertes Fräulein Hochberger«, begann er zu flüstern, »wenn Sie sich über die Stasi beschweren, sollten Sie sich direkt an Ihre Vertreter wenden und nicht an mich.«
Gudrun sah ihn mit einer Mischung aus Zorn und Verwunderung an.
»Was soll denn das?« fragte sie entrüstet, als sie plötzlich eine Hand auf ihre Schulter spürte.
»Hallo, Gudrun«, hörte sie eine Männerstimme.
Gudrun fuhr erschrocken hoch und blickte sich um.
Hinter ihr stand ein Mann in einem beigen, weitgeschnittenen Leinenanzug. Darunter trug er ein hellgrünes Polohemd. Sie blickte weiter an ihm hoch, bis sie schließlich das breit lächelnde Gesicht von Carlo Göring erkannte.
»Hast du etwas dagegen, wenn ich mich zu euch setze?« fragte er.
Ohne eine Antwort abzuwarten, setzte er sich auf den freien Stuhl direkt neben sie. Er schenkte sich ein Glas Wasser ein, trank es aus und meinte schließlich:
»Ganz schön warm heute, oder?«
Gudrun starrte ihn mit offenem Mund an.
»Sie hatten schon Ihr Essen, Herr Dr. Mehringer?«
fragte Carlo gelangweilt.
»Ach, nur die Vorspeise. Bestellen Sie sich ruhig noch etwas, Herr Göring. Das Fräulein Hochberger übernimmt die Rechnung.«
Gudruns Blick wanderte jetzt von Göring auf Mehringer.
»Ihr? Sie? Sie kennen sich?« stammelte sie.
Schon seit geraumer Zeit, Gudrun, antwortete Göring. Wir sind gute Geschäftspartner. Herr Mehring hat mich daher auch freundlicherweise über euer Treffen hier in Zürich informiert. Ich konnte nur leider nicht pünktlich kommen, da ich keinen Parkplatz gefunden habe. Tut mir wirklich leid. Wir waren bereits im Gespräch, Herr Göring, fuhr Mehringer nun fort. Das Fräulein Hochberger hat sich beschwert, sie wünscht das. Nun wurde es zu viel für Gudrun. Der Adrenalinspiegel in ihrem Blut stieg. Ruckartig stand sie auf. Ihr Stuhl fiel um und die Gläser auf den Tisch klirrten. Anschließend folgte ein schriller, langanhaltender Schrei. Sie hatte nun die volle Aufmerksamkeit aller Anwesenden in dem gediegenen Restaurant. »Du miese Stück Scheiße!« schrie sie in Richtung Göring und verpasste ihm eine schallende Ohrfeige. Anschließend nahm sie ihr Wasserglas und schüttete es über Mehringer. Sie packte ihre Handtasche und rannte an den erstaunt blickenden Kellnern und Damen der Zürcher Gesellschaft wieder in Richtung Ausgang. Als Gudrun auf der Straße war, blieb sie unvermittelt auf dem Gehweg stehen und atmete tief ein und aus. Um sie herum herrschte reges Treiben. Viele Fußgänger mit Einkaufstüten waren um diese Zeit unterwegs. Gudrun blickte verwirrt um sich und versuchte sich zu sammeln. Der Schock, Mehringer gemeinsam mit Carlo Göring zu sehen, saß tief. Sie hatte sich von Mehringer Hilfe erhofft. Und dann dies. Langsam ging sie jetzt die Straße entlang und suchte verzweifelt nach einer Lösung. Nach einer Weile wurde ihr klar, dass sie alleine nicht weiterkommen würde. Aber wer sollte ihr helfen? Sogar Mehringer schien gekauft worden zu sein. Sie hatte keine Unterstützer, keine Freunde, keine Familie. Familie. Opa Boots ist tot. Mama ist tot und mein Vater wird mich auf immer und ewig hassen, nach all dem, was ich ihm und seiner Eva angetan habe, dachte sich Gudrun. Mein Bruder Herbert? Herbert ist Staatsanwalt. Herbert? Kann er mir helfen? Wenn es jemand kann, dann er. Was bleibt mir anderes übrig, als ihn zu fragen? Er hatte mir damals nach dem Brandanschlag in München zumindest einen Vorsprung für meine Flucht verschafft. Also bog sie in die Bahnhofstraße ein und ging in die nächste freie Telefonzelle. Sie atmete noch einmal tief ein und aus. Dann rief sie die Vermittlung an. Grüezi, ich hätte gerne eine Nummer in Deutschland, einen Herrn Rubinstein in München. Wir haben in München 8 Rubinsteins, meinte die Telefonistin auf Schweizerdeutsch. Haben Sie auch einen Vornamen? Ach so, ja natürlich, antwortete Gudrun. Er heißt Herbert. Herbert Rubinstein? Ja, den gibt es. Soll ich Sie gleich verbinden? Sehr gerne, vielen Dank, antwortete Gudrun. Ihr Herz pochte jetzt. Ihr wurde heiß und sie begann zu schwitzen, als sie das Freizeichen hörte. Nach einer Weile wurde der Hörer auf der anderen Seite der Leitung abgehoben. Gudrun vernahm eine Kinderstimme. Philipp Rubinstein am Apparat? Gudrun überlegte kurz, gleich wieder aufzulegen, besann sich dann jedoch anders. Ja, hallo, ich hätte gern einen Herbert Rubinstein gesprochen. Bin ich da richtig? Papa, schrie das Kind in den Hörer zum Entsetzen Gudrun. Für dich, Telefon. Nach einer kurzen Zeit hörte sie eine männliche Stimme im Hintergrund. Du brauchst nicht so zu schreien, Philipp. Ich höre dich auch so. Schließlich meldete sich der Mann. Rubinstein? Gudrun erkannte jetzt die Stimme ihres Bruders. Herbert? Ja, hallo, hier spricht Gudrun, deine Schwester. Es dauerte für Gudrun eine gefühlte Ewigkeit, bis er reagierte. Gudrun? Von wo aus rufst du an?
Ich bin in Zürich, Herbert, ich weiß nicht mehr weiter. Ich werde verfolgt und ich brauche Hilfe. Ich dachte, dass du mir vielleicht...
Ich soll dir helfen? Dir? Der Terroristin, die mehrere Menschen auf ihrem Gewissen hat? Nach 16 Jahren Abwesenheit meldest du dich und bittest mich um Hilfe? Das meinst du doch wohl jetzt nicht ernst.
Herbert, du hast ja recht. Ich weiß nur nicht mehr weiter. Die Stasi ist hinter mir her. Ich werde erpresst. Man hat gedroht, mich umzubringen. Und Mehringer, du kennst noch Mehringer, oder? Mehringer, dieses senile Schwein, steckt mit denen unter einer Decke. Ich weiß wirklich nicht mehr, an wen ich mich wenden kann.
Was sagtest du da? Die Stasi? Die Staatssicherheit der DDR jagt dich? Die Stasi und Mehringer? Der ehemalige Anwalt von Boots?
Ja, genau der. die jetzt die letzten Jahre meines Lebens zu schildern würde, zu weit führen. Ich brauche nur dringend Hilfe. Jetzt, Herbert, ich habe Angst. Angst um mein Leben. Nur kurz, um es da klarzustellen, Gudrun. Du bist in Zürich und behauptest, dass du in diesem Moment von einem Stasi-Mitarbeiter gemeinsam mit Mehringer bedroht wirst. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Herbert dachte jetzt angestrengt nach. Gudrun hatte ihm einen bisher nicht bekannten Aspekt bezüglich Mehringers Verbrechen eröffnet. Ein Rechtsradikaler kooperiert mit der Staatssicherheit der DDR. Eigentlich schwer vorstellbar. Andererseits musste er diesem Verdacht nachgehen. Okay, Gudrun, dann hör mir jetzt gut zu, sprach er letztendlich zu ihr. Dort, wo du jetzt im Moment bist, siehst du da in der Nähe in ein Hotel, am besten irgendeine durchschnittliche Touristenabsteige. Gudrun sah sich in alle Richtungen um. Sie stand auf der Bahnhofstraße mitten im Zentrum von Zürich zwischen dem Hauptbahnhof und der Altstadt. Nicht weit weg von ihr befand sich das Hotel St. Gotthard. »Ja, da vorne ist ein Hotel«, rief sie in den Hörer. »Das Hotel St. Gotthard.« »Sehr gut. Geh dahin und buch dir ein Zimmer. Sperr dich ein und öffne niemanden die Tür. Mach nur auf, wenn jemand sagt, dass Glockenbach ihn schickt. Hast du verstanden?« »Ja, das habe ich. Glockenbach«, antwortete Gudrun. Herbert, ich, als sie sich noch bei ihrem Bruder bedanken wollte, hatte dieser bereits aufgelegt. Nachdem Herbert das Gespräch beendet hatte, zog er sich rasch seine Schuhe an und verließ eilig das Haus. Er ging zu der nächsten öffentlichen Telefonzelle und rief die ihm inzwischen bestens vertraute Nummer seiner Kontaktperson an. »Hier spricht Glockenbach«, begann er das Gespräch, nachdem jemand grußlos den Hörer abgenommen hatte. Herbert sprach langsam und fast schon überdeutlich, ohne Unterbrechungen. »Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit. In Zürich, im Hotel St. Gotthard, befindet sich eine weibliche Person. Alter 37 Jahre. Name Gudrun Hochberger. Die Person ist eine im Untergrund lebende deutsche Terroristin. Sie scheint wichtige Informationen über eine Beteiligung der Staatssicherheit an den von Mehringer ausgehenden Aktionen zu haben. Die Person ist akut gefährdet. Bergung wird erbeten. Glockenbach lautet der vereinbarte Zugangscode.« Anschließend legte Herbert den Hörer auf und kehrte zu seiner Familie zurück. Nur eine knappe Stunde später klopfte jemand an Gudruns Hotelzimmertür. Gudrun bewegte sich langsam hin. »Wer ist da?« fragte sie durch die geschlossene Türe. »Die beantragte Hilfe von Glockenbach«, antwortete eine Stimme. Vorsichtig öffnete Gudrun die Tür, zunächst nur einen Schlitz weit. Sie erspähte einen unscheinbaren, etwa 40 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren. In der einen Hand hielt er eine schwarze Sporttasche, die andere Hand steckte in seiner Hosentasche. »Sie müssen mich schon reinlassen, wenn ich Ihnen helfen soll«, antwortete der Mann. Er sprach Hochdeutsch und lächelte. Gudrun öffnete die Tür. Nachdem der Mann im Zimmer war, schloss sie wieder ab. Der Mann blickte sich im Zimmer um. Zunächst zog er die Vorhänge zu, dann schaltete er alle Lichter an. Von der Wand über dem Bett entfernte er eine eingerahmte Fotografie, auf dem die Berge Eiger, Jungfrau und Mönch abgebildet waren. »Wenn Sie sich bitte hier auf das Kopfende Ihres Bettes stellen und anschließend in diese Richtung blicken«, er deutete mit der linken Hand auf einen imaginären Punkt auf der gegenüberliegenden Wand. Nachdem sich Gudrun auf das Bett stellte und wie geheißen in die genannte Richtung blickte, packte der Mann aus seiner Tasche eine große Spiegelreflexkamera mit Blitz. Er stieg nun ebenfalls auf das Bett und positionierte sich vor ihr mit etwa einem Meter Abstand. »Bitte nicht lächeln, keine Regung zeigen«, sagte er und betätigte in rascher Reihenfolge 10-mal den Auslöser. »Danke, das müsste ausreichen«, meinte er schließlich, sprang vom Bett wieder runter und packte die Kamera in die Tasche. »Was haben Sie da gemacht?«, fragte Gudrun unsicher. »Na, Fotos für Ihre Reisedokumente«, antwortete er. »Ich bin in 2 Stunden mit einem Kollegen zurück. Das Losungswort kennen Sie ja.« Anschließend verließ der Mann das Zimmer. Gudrun stand wie belämmert auf ihrem Bett. Nach einer Minute ließ sie sich fallen und seufzte. Aus dem Seufzen wurde ein Schluchzen und letztendlich ein Weinen. Nach etwa einer halben Stunde ging sie zunächst auf die Toilette und wusch sich das Gesicht. Dann legte sie sich erneut auf ihr Bett und wartete. Die Vorhänge ließ sie geschlossen. Gut 2 Stunden später, es war inzwischen kurz vor 5, klopfte es an der Tür. Auf Gudruns »Ja, bitte«, folgte erneut ein »Die Hilfe von Glockenbach«. Gudrun öffnete die Tür. Die ihr bekannte Person kam in Begleitung eines weiteren Mannes in das Zimmer.
Der zweite Mann sah aus wie einen Anzug gepackter Gorilla. »Haben Sie Gepäck?«, fragte der erste Mann. Gudrun schüttelte ihren Kopf. »Na gut, umso besser. Dann kommen Sie jetzt mit. Draußen wartet ein Auto auf uns. Bis wir dort sind, bleiben Sie immer zwischen uns beiden. Verstanden?« Gudrun nickte und ging mit den Männern aus dem Zimmer. Den weiteren Ablauf erlebte Gudrun wie in Trance. Sie fühlte sich wie ein Schaf, das von der Herde losgelöst und alleine zum Schlachter geführt wird. Sie war alleine, unwissend, willenlos und voller Angst. Die Autofahrt endete an einem Nebengebäude eines Flughafens. Man schleuste sie an einer Kontrolle vorbei und setzte sie in ein kleines Flugzeug. Es gab nur eine Kabine für 6 Passagiere. Kaum dass sie saß, gab man ihr ein Glas Wasser zum Trinken. Das Wasser schmeckte auffällig bitter. Als das Flugzeug startete, fiel Gudrun in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Nach einigen Stunden wurde sie durch die Erschütterung der Landung geweckt. Der Mann, der sie am frühen Nachmittag in einem Hotelzimmer zunächst fotografiert und anschließend mitgenommen hatte, saß ihr gegenüber. »Willkommen in Israel«, sagte er fröhlich lächelnd, als Gudrun mühsam die Augen öffnete. 2 Tage später saß Mehring mit Göringer auf der Terrasse der Tessiner Villa. Man traf sich, um mit zeitlichem Abstand die Ereignisse des zurückliegenden Samstags zu besprechen und weitere Schritte einzuleiten. »Werter Herr Göring, Sie wissen, dass der Auftritt des Fräulein Hochberger alles andere als ein Vorteil für unsere gemeinsame Sache war. Haben Sie die Dame wenigstens zwischenzeitlich aufgespürt?«, fragte Mehringer. Göring zündete sich eine Zigarette an und schüttelte den Kopf. »Ach, Herr Mehringer, dass die Dinge manchmal nicht so laufen wie geplant, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Im Nachhinein wäre es sicherlich klüger gewesen, wenn ich nicht zu dem Treffen gekommen wäre. Ich wollte Gudrun etwas Angst einjagen, um sie bei der Stange zu halten. Dass sie gleich so reagiert und jetzt vom Erdboden verschwunden ist, war natürlich nicht beabsichtigt. Wohin könnte sie denn geflüchtet sein?«, fragte Mehringer weiter. »Keine Ahnung. In ihrer Wohnung ist sie jedenfalls nicht aufgetaucht. Das haben wir kontrolliert. Die Suche in Krankenhäusern lief erfolglos und unsere Informanten bei der Polizei wissen nichts. Als sie ging, hatte sie nur eine Handtasche und die Kleidung bei sich, die sie am eigenen Körper trug. Für längere Zeit untergetaucht kann sie folglich nicht sein. Hätte sie versucht, die Schweiz zu verlassen, wäre sie sofort verhaftet worden. Kurzum, ich denke, dass sie in einem Hotel sich ausholt und in spätestens 1 bis 2 Tagen wieder reumütig auftauchen wird.« »Und wenn nicht?«, insistierte Mehringer. »Ich wüsste nicht, wie er helfen sollte. Vielleicht ihre Familie?« Mehringer zelebrierte sein übliches Umrührritual in der Kaffeetasse, während er nachdachte. »Das denke ich nicht«, begann er schließlich. »Wissen Sie, Göring, die Familie hasst sie. Nachdem die eigene Stiefmutter fast von ihr ermordet wurde. Zu ihrem Vater hatte sie immer ein schwieriges Verhältnis gehabt. Und ihr Halbbruder ist Staatsanwalt. Der würde das Fräulein Hochberger am liebsten hinter Gitter sehen.« »Sie kennen die Familie recht gut, oder?«, fragte Göring. »Naja, ich war die gesamten 50er und 60er Jahre der Anwalt von Geri Boots und Ludwig Hochberger, der Vater von Gudrun, war lange Zeit in der Direktion unserer Pharmafirma tätig. Er war der Leiter der Entwicklungsabteilung.« Mehringer nahm einen Schluck Kaffee und lächelte. »Das amüsiert Sie?«, fragte Göring. »Ich muss gerade an die alten Zeiten denken«, sagte Mehringer schmunzelnd. »Wissen Sie, es gab damals ein paar turbulente Ereignisse, die einem doch als bleibend in Erinnerung bleiben. Ludwig Hochberger hatte einen Freund, der unverletzbar war, unverwundbar, aber dumm wie Brot.« Zu Görings Überraschung fing Mehringer zu kichern an. »Stellen Sie sich vor, Hochberger und Boots waren beide besessen davon, die Zellen dieses Homunculus zu kultivieren, um so etwas wie ein Wunderserum herzustellen. Vielleicht sollte ich ihm mal nachsehen, ob da noch was von dem Zeug da ist. Würde meinen alten Knochen vielleicht gut tun.« Mehringer stellte seine Tasse auf den Tisch ab und kicherte weiter vor sich hin. »Ziemlich seltsame Geschichte«, bemerkte Göring. »In der Tat, werter Göring. Wissen Sie, dieser Typ, Bernhard hieß er, wurde später sogar der Leibwächter von Boots. Bernhard wohnte übrigens auch einige Jahre in dieser Villa. Der Herr Direktor Boots meinte auf seine alten Tage, dass dieser Bernhard so eine Art Nazi-Experiment aus dem Krieg gewesen sei. Ein gezüchteter Supersoldat, unverwundbar und folgsam. Eine Spezies, welche die Wehrmacht unbesiegbar gemacht hätte, wenn der Krieg länger gedauert hätte. Meine Güte, was für seltsame Zeiten das doch waren. Verrückt. Für mich war dieser Typ nur ein fetter Halbaffe.« »Und es wurden tatsächlich Zellen von diesem Nazi-Experiment, wie Sie es nennen, angezüchtet?«, fragte Göring amüsiert. Ja, ja, Göring, das war damals ein mehrjähriges Forschungsprojekt, hat dem alten Boot sein Vermögen gekostet.
Mehringer schüttelte schmunzelnd den Kopf. Und was ist aus diesen Zellen inzwischen geworden? Fragte Göring.
Pff, keine Ahnung. Hochberger hat sich auf jeden Fall welche gesichert und eingefroren. Das hatte sich damals im Labor rumgesprochen.
Verrückt und interessant, meinte Göring trocken. Nur hilft uns das leider nicht dabei, wie wir jetzt mit Gudrun, den schwarzen Schaf der Familie Hochberger, umgehen.
Da haben Sie recht, meinte Mehringer.
Wie auf Knopfdruck kehrte seine Mimik zu dem gewohnt gelangweilten, griesgrämigen Eindruck zurück.
Entschuldigen Sie bitte meine Ausschweifungen. Machen wir es kurz. Also, sollte das Fräulein Hochberger nochmal auftauchen, zwingen Sie sie dazu, so viel Geld wie möglich von ihren Konten abzuräumen. Anschließend wird sie getötet.
Sollte sie nicht mehr auftauchen, hoffe ich, dass sie auf immer und ewig verschollen bleibt, ohne uns zu belästigen.
Zur Sicherheit sollten wir aber in nächster Zeit besonders vorsichtig und wachsam sein. Ich würde dazu raten, vorerst keine neuen Aktionen zu beginnen. Der Kontakt zwischen uns beiden sollten wir auf die nächsten Monate ebenfalls einstellen.
Nachdem Gudrun in Israel gelandet war, wurde sie zunächst in ein separates Gebäude auf dem riesigen Flughafengelände gebracht. Frauen in beiger Uniform, vermutlich Armeeangehörige, gaben ihr etwas zu essen und zu trinken und versorgten sie mit frischer Kleidung sowie Bettwäsche. Sie wiesen ihr eine Zelle zu und sperrten sie ein. Gudrun sprach die Frauen auf Deutsch, Englisch und Französisch an. Sie erhielt jedoch keine Antwort. Am Montag, zwei Tage nach ihrer Ankunft, wurde ihr in einer Sprache, die sie nicht mal im Ansatz verstand, signalisiert, dass sie die Zelle zu verlassen hatte. Sie wurde in einen Transporter gesetzt und vom Flughafengelände nach Tel Aviv gebracht. Zunächst fuhren sie einige Kilometer auf der Autobahn. Gudrun blickte aus dem Fenster und sah Wiesen, einige Felder und mehrere Siedlungen mit kleinen Bungalows. Je näher sie der Stadt kamen, wurden aus kleinen Bungalows weißglänzende, dicht zusammenstehende Hochhäuser. Sie fuhren ein paar Minuten durch Häuserschluchten, bis nicht weit entfernt von der Stadtautobahn der Wagen vor einem der modernen Hochhäuser anhielt. Zwei Soldatinnen führten Gudrun aus dem Wagen über einen Nebeneingang in das Gebäude. Anschließend geleitete man sie in einen Besprechungsraum. Man bot ihr Wasser, Kaffee und ein paar Kekse an und ließ sie allein. Nach etwa 30 Minuten öffnete sich die Tür. Den Raum betrat ein etwas untersetzt und dicklich wirkender Mann mit kurzen, lichten Haaren. Er hatte eine weiße Buntfaltenhose an und trug darüber ein buntes Hawaii-Hemd. Das Hemd war weit aufgeknöpft und offenbarte eine üppig behaarte Brust. Wie ein Pelz wuchs die Brustbehaarung den Hals hoch und ging direkt in einen Dreitagebart über. Der Mann trug ein Goldkettchen um den Hals und eine Sonnenbrille auf der Stirn. Unter dem linken Arm hatte er eine Akte eingeklemmt. Mit breiten, einvernehmlichen Lächeln marschierte er an den Tisch zu Gudrun. »Frau Gudrun Hochberger?« fragte er auf Deutsch.
»Ja, das bin ich«, antwortete Gudrun unsicher.
»Auch wenn die Umstände etwas ungewöhnlich sind, so bin ich dennoch froh, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Simon Rubinstein. Willkommen in Tel Aviv.«